Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Das Ganze vielleicht nicht, aber diverse Kapitel auswendig. Er muss nicht ablesen. Und das ist ein Erlebnis, ihm zuzuschauen und zuzuhören. Und ich denke, du wirst das erste Kapitel lesen.
Das würde Sinn machen.
Genau, das erste Kapitel trägt denselben Titel wie das Buch selbst.
Nein.
Löwen in der Ein. Nein,
nein, stimmt nicht.
Das erste Kapitel heißt Meinte er. Es ist in diesem Buch so, dass es 23 Episoden gibt. Alle Episoden mit einer ungeraden Zahl erzählen von Michael Braun, dem Protagonisten, der einerseits ein wenig hadert mit seinem Leben, mit seiner Umgebung, mit allem Möglichen, sehr verhaftet ist in seiner Kindheit am österreichischen Land in den 70er und 80er Jahren, wovon auch viel erzählt wird. Und in allen Kapiteln mit geraden Zahlen erfahren wir was von den Personen, die sein Leben streifen und mit ihm mehr oder weniger viel zu tun haben. Und jetzt hören wir von dir den Anfang.
Ja, danke. Ich beginne wirklich mit dem Anfang. Ich sage nur kurz was dazu, weil das nicht so selbstverständlich ist. Eine Background-Information, die man in Deutschland vielleicht nicht mehr so präsent hat. In Österreich wurde im Jahr 1968 im Parlament beschlossen, ein Atomkraftwerk zu bauen. Das wurde dann auch errichtet. Und bevor das aber in Betrieb gehen konnte, hat sich über die Jahre eine zunehmende Gegnerschaft und zunehmender Protest gegen dieses Atomkraftwerk genährt. Das ist dann gegipfelt in einer Volksabstimmung im Jahr 1978. Und bei dieser Volksabstimmung wurde überhaupt für die sogenannte friedliche Nutzung der Kernenergie mit Nein gestimmt. Das heißt, dieses Kraftwerk ist auch niemals in Betrieb gegangen. Und das ist in Zwentendorf, das ist ein Ort, der westlich von Wien in Niederösterreich liegt. Wenn Sie es schon wissen, Entschuldigung, es ist nur vielleicht schon lange her oder Sie sind von weit weg. Das Kapitel heißt Meinte er. Meinte er. Lange hatte Michael Braun geglaubt, seine Mutter sei nicht in der Lage, ein SMS zu schreiben. War sie aber. Bitte besuche Onkel Kurt bald, er lebt nicht mehr lang, so schrieb sie und das nach Mitternacht. Silvia war noch wach. Was ist denn los? Braun antwortete nicht. Er stirbt also, dachte er und schlief ein. Frag jetzt nicht, wie es mir geht, sagte Onkel Kurt. Eine Krankenschwester kam, sie bückte sich nach der Harnflasche, die an der Seite des Betts hing. Dabei konnte Braun im weißen Kasak den Ansatz ihrer Brüste sehen. Es waren schöne Brüste, die Krankenschwester war überhaupt schön, ihre Hautfarbe dunkel, das gefiel Braun, leider verließ sie das Zimmer gleich wieder. Kann ich dir etwas bringen? Brauchst du irgendetwas? Onkel Kurt blickte an die Decke. Eine Pistole, bring mir eine Pistole. Braun fragte sich, wie lange man bei einem Kranken bleiben musste, um nicht unhöflich zu sein. Eine Stunde, dann war er hier noch lange nicht fertig. Er ging aufs WC, um 2-3 Minuten herauszuschinden. Auf dem Gang hielt er Ausschau nach der schönen Krankenschwester. Er blickte in offene Krankenzimmer und durch die Glasscheibe des Stationsstützpunkts von der Schwester keine Spur. Auf dem WC desinfizierte er seine Hände und stellte fest, dass er den Geruch des Desinfektionsmittels mochte. Eigentlich mochte er alles hier, außer dass er neben Onkel Kurt sitzen musste. Braun hatte kein Mitleid mit Onkel Kurt. Onkel Kurt war 86 Jahre alt und er war ein Lügner. Braun ging zurück ins Krankenzimmer. Silvia ist nicht gekommen, fragte Onkel Kurt. Eigentlich war es keine Frage, sondern ein Vorwurf. Immerhin hatte er sich Silvias Namen gemerkt, sein Gedächtnis schien also noch zu funktionieren. Braun hatte Onkel Kurt als Kind gerne gemocht, allerdings nur bis zum 4. November 1978. Irgendwann im Sommer 1978 war Braun mit Onkel Kurt im Auto gefahren. Er erinnerte sich nicht mehr wohin. Das war auch unwichtig. Wichtig war, dass Onkel Kurt während der Fahrt erklärt hatte, dass er die Proteste gegen die Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Zwentendorf für Unsinn halte. Erstens wäre der Bau dieses Kraftwerks 10 Jahre davor von allen Parteien einstimmig beschlossen worden. Zweitens brauche man zur Modernisierung des Landes eben Strom. Und drittens sei Atomstrom der sauberste Strom, meinte er. Die Schweden hätten mehrere Atomkraftwerke und Schweden sei schließlich das modernste und umweltbewussteste Land der Welt. Braun gefiel, was Onkel Kurt sagte, für das Kraftwerk sein, das war neu. Denn in der Sache Zwentendorf waren sogar die Lieglers, die Nachbarn der Familie Braun, mit den Eltern einer Meinung. Braun merkte sich, was Onkel Kurt gesagt hatte. Als Onkel Kurt am 4. November 1978 zu Besuch kam, wurde beim Abendessen über die Volksabstimmung diskutiert, die am nächsten Tag stattfinden und über die friedliche Nutzung der Kernenergie und somit über die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf entscheiden sollte. Braun mischte sich ein und wiederholte, was Onkel Kurt im Sommer im Auto gesagt hatte. Erstens hätten alle Parteien den Bau dieses Kraftwerks einstimmig beschlossen, zweitens brauche man Strom, wenn man das Land modernisieren wolle und drittens sei Atomstrom der sauberste Strom, meinte er. Die Schweden hätten mehrere Atomkraftwerke und Schweden sei doch das modernste und umweltbewussteste Land der Welt, meinte er. Die Mutter und der Vater sahen einander an. Die Mutter war bestürzt, der Vater schüttelte den Kopf. Braun war nicht beunruhigt, denn er meinte, Onkel Kurt werde sich sogleich zu Wort melden und seine Meinung verteidigen. Doch Onkel Kurt aß und schwieg. »Woher er das wohl hat?«, fragte die Mutter. »Von uns bestimmt nicht«, antwortete der Vater. Und nachdem Onkel Kurt endlich hinuntergeschluckt hatte, sagte er, »Ach, Kinder schnappen überall etwas auf.« Und im nächsten Satz kündigte Onkel Kurt an, selbstverständlich gegen das Kraftwerk zu stimmen. Wieder betrat die Krankenschwester den Raum. Onkel Kurt ignorierte sie oder schien sie gar nicht gesehen zu haben. »Bring mir eine Pistole, ich will sterben. Nein, ich will tot sein.« Wie lang würde er wohl bei seiner Meinung bleiben? »Reden Sie schon wieder vom Sterben?«, fragte die Krankenschwester. Sie sagte das in akzentfreiem Deutsch. Braun überlegte, woher sie wohl stammte. Sie stellte sich neben das Bett und schaute Onkel Kurt sehr lange in die Augen. Sie wendete den Blick nicht ab. Das gefiel Braun. Sie war klein, das gefiel Braun. Sie lächelte, das gefiel Braun. Alles an ihr gefiel ihm. »Sterben Sie vor dem Abendessen?«, fragte die Krankenschwester und lachte. Da Onkel Kurt nicht antwortete, ging sie aus dem Zimmer. Im Gehen rief sie noch, »Dann bringe ich Ihnen das Abendessen, vorsichtshalber doch.« »Halb Kubanerin, halb Wienerin sei sie«, sagte Onkel Kurt. Es war der einzig schöne Satz, den er an diesem Tag sagte. Doch die Krankenschwester hatte das Zimmer bereits verlassen und Braun nahm sich vor, noch 10 Minuten zu bleiben und dann ebenfalls zu gehen. Braun erinnerte sich genau daran, wie ihn die Mutter, nachdem Onkel Kurt gegangen war, zu Bett brachte. Am 4. November 1978. Braun hatte kaum mehr gesprochen, das hatte die Mutter vielleicht bemerkt. »Was ist denn mit dir los? Wirst du krank?«, fragte sie. »Ich will, dass Onkel Kurt stirbt«, antwortete Braun. Die Mutter wies ihn zurecht. »So etwas dürfe man nicht sagen und auch nicht denken.« Aber sie blieb dabei sanft und streichelte seinen Kopf. »Was hast du denn gegen Onkel Kurt?«, fragte sie. »Er lügt«, antwortete Braun. »Aber deswegen wünscht man doch niemand den Tod.« »Wie heißt die Kubanerin?«, fragte Braun. Onkel Kurt tat zuerst so, als habe er nicht zugehört, nach einer Weile aber sagte er Maria oder Pia oder so ähnlich. Und dann beklagte Onkel Kurt das nachlassende Gedächtnis. »Wie hast du denn damals bei Zwentendorf gestimmt? Dafür oder dagegen?« fragte Michael Braun. Onkel Kurt griff nach der Steuerung des Betts und richtete die Rückenlehne ein Stück auf. »Das ist lange her. Wann war das?« fragte er. »Am 5. November 1978«, antwortete Braun. Onkel Kurt nickte. »Du hast ein gutes Gedächtnis. Du hattest schon immer ein gutes Gedächtnis.« Braun wiederholte. »Wie hast du gestimmt?« Onkel Kurt dachte nicht lange nach. »Dagegen. Ich bin immer gegen die Atomkraft gewesen.« Wenige Minuten später ging Braun. Als er am Stationsstützpunkt vorbeikam, sah er an einer Pinnwand das Organigramm der Station. Er entdeckte die kubanische Schwester Mia Wertmann, also doch nicht Maria oder Pia. Das Foto schien sehr alt zu sein. »So sieht sie gar nicht aus«, dachte Braun. Zwei Tage später ging der Todeswunsch in Erfüllung. Die Mutter rief an, Braun war gerade in der Dusche. Silvia sagte es ihm, als er aus dem Badezimmer kam, »Dein Onkel ist gestorben.« Und so sah Michael Braun die Krankenschwester Mia Wertmann, halb Kubanerin, halb Wienerin, nicht mehr wieder. Dankeschön.
Das war das erste Kapitel. Wir hören noch eins. Es ist bei Daniel Wisser so, dass er viele Episoden, die im Buch vorkommen, tatsächlich auch recherchiert hat in alten Zeitungen. Richtig, oder? Also sowas wie Zwentendorf eben, wahre Geschichte. Es kommt noch eine wunderbare mit einer Brücke vor und es gibt auch die Geschichte vom Mihawetz.
Genau, also es ist schon so, dass es sich eigentlich um eine Erinnerung an meine Kindheit handelt. Aber ich habe schon nachher nachgelesen. Aber der erste Impuls ist eigentlich schon etwas, das mir hängen geblieben ist aus dieser Zeit.
Dann erzähl uns doch jetzt von Mihawetz.
Mihawetz, ja. Also das ist das Kapitel 7. Man muss vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Die Silvia Braun, die Frau von Michael Braun, die in diesem ersten Kapitel nur am Rande vorkommt, die ist so etwas wie eine Geschäftsführerin von Gastronomiebetrieben und die ist in diesem Roman, der die Jetztzeit spielt, so circa vom Dezember 2016 bis zum Sommer 2017, ist sie dabei, ein neues Lokal zu eröffnen. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt wieder eine Rückblende auf die späten 70er Jahre, auf einen armen Menschen eigentlich in Österreich, in Vorarlberg, der vielleicht für zwei Tage berühmt war, der im Jahr 1979 wegen einer Lappalie von der Gendarmerie in eine Gefängniszelle gesperrt wurde und dort 18 Tage lang vergessen wurde. Und dann aber noch lebend gefunden wurde. Das war eine große Chronikgeschichte. Und dieser Mann heißt eben, oder hieß, nein, er lebt noch, er heißt Andreas Mihawetz. Außerdem ist dieses Kapitel allen gewidmet, die am 20. April Geburtstag haben. Und die kriegen dann ein Freigetränk. Oder da drüben an dieser ebenso bunten Bar.
Du hättest erst fragen müssen, wer Geburtstag hat und dann das Freigetränk anbieten, sonst haben jetzt alle hier
am 20. April Geburtstag. Man muss schon einen Reisepass mit haben, oder? Also einen Ausweis. Ja.
Niemand.
Niemand.
Ausnahmsweise niemand, sonst immer jemand im Publikum.
Komisch, im Literaturhaus Wien waren drei. Also, gut. Ich spiele Mihawetz. Ich spiele Mihawetz. Silvia gab dem Paketboten 2 Euro. Immer. Michael Braun fand das mehr als großzügig, doch Silvia war froh, dass der Bote mit den Paketen bis zur Haustür kam. Ja, der sympathische Rumäne, sagte Braun. Der sympathische Bulgare, sagte Silvia. Sie stellte den Karton auf den Wohnzimmertisch. Schon seit geraumer Zeit war Silvia mit der Eröffnung eines neuen Lokals beschäftigt, das an einem städtischen Kanal lag. Wenig hatte Michael sie in den letzten Wochen zu Gesicht bekommen. Silvia öffnete das Paket. Du weißt, was das ist? Du sagst es mir gleich, antwortete Braun. Das sind die VIP-Einladungen für das Stadtufer, 5000 3D-Postkarten. Silvia öffnete das erste Bündel und gab Michael die oberste Postkarte. Monatelang war nach einem Namen für das neue Lokal gesucht worden, als würden die beiden ein Kind bekommen. Dann wusste Silvia, Stadtufer ist der richtige Name. Michael Braun war nicht überzeugt. Silvia bestrafte ihn dafür mit 3 Tagen Schweigen. Nun musste er wenigstens die Postkarte loben. Und was gibt es auszusetzen, sagte Silvia. Sehr schön, sagte Braun, wirklich sehr schön. Am 20. April ist die Eröffnung. Warum, sagte Silvia. Das weißt du doch, was stimmt daran nicht? Du weißt ja, sagte Braun, Führers Geburtstag. Welcher Führer? Adolf Hitler, sagte Braun. Der 20. April war Hitlers Geburtstag. Silvia legte sich auf das Sofa, Braun setzte sich zu ihr und massierte ihre Füße. Also, weder Tamara noch Sora noch Igor finden irgendetwas dabei, ein Lokal am 20. April zu eröffnen, sagte Silvia. Dann ist es schon in Ordnung, sagte Braun. Es gibt an diesem Tag Konzerte, Vernissagen, Eröffnungen, alles. Sora kennt sogar jemanden, der an diesem Tag geboren ist, sagte Silvia. Alle freuen sich, sagte sie, alle. Nur du musst immer einen Fehler finden. Spielen wir Mihawetz, sagte Braun. Silvia wurde noch wütender. Bitte nicht jetzt die alte Geschichte, bitte nicht. Wenn Michael Brauns Großmutter, die Mutter seiner Mutter, zu Besuch kam, herrschte große Aufregung. Michael freute sich auf Geschenke, die Mutter versuchte, einen perfekten Haushalt und eine glückliche Familie vorzutäuschen. Nur der Vater saß bis zur Ankunft der Oma mit Bierflasche und Zeitung am Küchentisch. Auch am 20. April 1979 saß der Vater mit der Zeitung in der Küche. Heute ist Führers Geburtstag, sagte er. Die Mutter wies ihn zurecht. Er sollte das nicht vor dem Kind sagen, aber, wie immer, erzählte der Vater dieselbe Geschichte, dass er im Jahr 1939 in der Volksschule nicht gewusst habe, wann der Führer Geburtstag hat und deswegen zur Strafe 100-mal den Satz »Der 20. April 1889 ist Führers Geburtstag« schreiben musste. Mindestens so oft hatte Braun diese Geschichte schon gehört. »Hilde, das musst du dir anhören«, sagte der Vater. Michael Braun saß wie so oft unter dem Küchentisch und betrachtete die Beine des Vaters, die beim Lesen zu wippen begannen. »Die Polizei hat einen Mann eingesperrt«, sagte der Vater, »am 1. April.« »Was hast du gesagt?«, rief die Mutter aus dem Nebenzimmer. »Und sie haben vergessen, dass er in der Zelle ist. Erst vorgestern haben sie ihn gefunden. Er war 18 Tage lang eingesperrt.« 18 Tage ohne Essen, Trinken, ohne Licht und ohne Frischluft. Und er hat überlebt. Sie können jeden Moment da sein, hörte Braun die Stimme seiner Mutter aus dem anderen Zimmer. Ich dachte, nach 3 Tagen ohne Wasser ist man tot, sagte Braun. Er hat seinen eigenen Urin getrunken, sagte der Vater. Die Ärzte sagen, es ist ein medizinisches Wunder, dass er noch lebt. »Was hast du gesagt?«, rief die Mutter. »Seinen eigenen Urin hat er getrunken«, rief der Vater zurück. Braun war unter dem Küchentisch hervorgekrochen und stand neben dem Vater. »Wie lang war er eingesperrt?«, fragte Braun. 18 Tage, genau 432 Stunden«, antwortete der Vater. Über dem Artikel waren 2 Fotos abgedruckt. Das rechte zeigte den Gendarmen, der den Mann gefunden hatte, das linke die Zelle. Man sah aber nur eine offene Tür und eine hölzerne Liege, die sich in der Zelle befand. »Und wie heißt er?«, fragte Braun. »Mihawetz«, sagte der Vater, »Andreas Mihawetz. Und schau, was hier steht«, sagte der Vater und lachte. »Eines ist Andreas Mihawetz jedenfalls sicher, nämlich ein Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Davon hat er was.« Der arme Kerl. Silvia hatte wenig von der Fußmassage, denn sie telefonierte dabei pausenlos. Michael Braun musste für seine Bemerkung büßen. Hätte er geschwiegen, dann hätte er für sein Schweigen büßen müssen. Braun durfte weder schweigen noch sagen, was er dachte. Braun durfte Silvia nicht Silvi nennen, das durfte nur Sora und sonst niemand. Braun durfte Silvias Unternehmen nicht kritisieren, weder die Namen ihrer Lokale, noch das Personal, noch die Speise- und Getränkekarten, noch die Gäste. Silvi, wie viele Hugos verkauft ihr am Tag? Fragte Braun oft, um Silvia zu ärgern. Der Hugo ist schon lange wieder out, sagte Silvia. Braun durfte nicht von Kindern reden, denn ihre Kinderlosigkeit deprimierte Silvia, und Braun durfte keine Geschichten aus seiner Kindheit erzählen. Michael Braun öffnete die Gerätekammer, die der Vater im Sommer 1978 gebaut hatte. Er entfernte einige Geräte, gerade so viele, dass er die Campingliege aufstellen konnte. Dann schloss er die Tür hinter sich, sperrte ab, steckte den Schlüssel ein und setzte sich. Braun wartete. Noch hatte er keinen Durst. Außerdem verspürte er keinen Harndrang. Aber selbst wenn es soweit war, wusste er nicht, wie er es anfangen sollte, seinen Urin zu trinken. Ein Glas oder einen Becher gab es in der Gerätekammer nicht. Michael Braun fand es schade, dass er noch Geräusche von draußen hörte. Er hörte, wie die Mutter mit der Großmutter durch den Garten ging und ihr bei jedem Baum oder Strauch oder Beet erklärte, was sie damit vorhatte. Dann war Braun der Meinung, er höre seine Mutter weinen. Das konnte nicht sein, er irrte sich bestimmt. Dann das Läuten des Telefons der Nachbarn. Braun hörte die Mutter rufen: Michael, wo bist du denn? Mehrmals lief sie im Garten auf und ab, bis er sich entschloss, den Schlüssel aus der Hosentasche zu nehmen und aufzusperren. Braun musste seine Augen erst an das Licht gewöhnen. »Was machst du denn da?«, sagte die Mutter. »Deine Oma ist wegen dir gekommen und du versteckst dich?« Mit schnellen Schritten kam die Mutter auf Braun zu. »Was ist denn los?« »Ich spiele Mihawetz«, sagte Michael Braun. Dankeschön.
Bitte.
Genau, ja. Ja, da kann ich das Publikum besser anschauen. Nein, es ist auch nicht, es ist nicht der volle Text, muss ich dazu sagen. Also es gibt im Roman auch Stellen, die so notiert sind wie ein Theatermanuskript. Also da steht links, wer spricht, und rechts, was gesprochen wird. Das sind so Stellen, wo Menschen eigentlich Selbstgespräche führen. Also der Michael Braun zum Beispiel, der spricht immer mit dem Tintoretto, dem Barockmaler Tintoretto, über den er eine Diplomarbeit schreiben wollte, die er nie fertiggestellt hat und so weiter und so fort. Also ich glaube, es geht jetzt zu weit. Es kommt auch noch eine wichtige Nachricht aus den frühen 80er Jahren vor, der Alfredo Rampi. Das war ein kleiner Junge in Italien, der in einen Brunnenschacht gefallen ist und der ein paar Tage lang in den Weltnachrichten war. Und da gibt es eine Person, die in diesen ungeraden Kapiteln vorkommt, die seither jeden Tag vor dem Schlafengehen glaubt, dass der Alfredo unter ihrem Bett liegt und mit ihm spricht. Und diese Stellen habe ich jetzt nicht mitgenommen, aber wenn Sie es lesen, haben Sie es dann vor sich. Dankeschön. Ja.
Sie können das Buch natürlich gerne auch hier noch erwerben, hinter dieser weißen Wand. Und Daniel Wisser wird auch gerne was Kleines vorne reinschreiben, wenn Sie das wollen. Danke, dass Sie da waren.
Dankeschön. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.